Wenn wir daher wirklich glauben, die materielle Welt sei ein Ort des Glücks, leben wir in Unwissenheit. Wirkliches Wissen bedeutet zu verstehen, dass die materielle Welt voller Gefahr ist. Wir mögen, soweit es unsere Intelligenz erlaubt, ums Überleben kämpfen. Und wir mögen sogar versuchen, gut für uns zu sorgen. Doch solange nicht die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, uns letztlich vor Gefahr bewahrt, werden alle unsere Versuche umsonst sein. Deshalb sagt Prahlad Maharaj, vielleicht kann jemand, weil die Übersetzung ist hier nicht gegeben worden. Ich weiß, dass Prabhupada von seinen Editoren verlangte, dass wenn er den Vers sagte, dass sie die Übersetzung reinsetzten, aber das haben die manchmal nicht geschafft in der letzten Sekunde. Sag einmal, haben wir das siebte Kanto da? Oder hat jemand von euch Zugang zu der Library? 7, 9, 19? Wäre sehr interessant, den Text rauszufinden. Hier ist der Text in Sanskrit. Balasya neha sharanam pitaro. Balasya neha sharanam pitaro. Nishingha natasya chagadamudan vatimajyato no. Taptasya tatpratividhirya ihan yashashtas. Tavat vibho tanubritam. Tvatupekshitanam. Mal sehen, ob Gorhari den Text findet. Wir mögen so viele Wege erfinden, glücklich zu werden oder den Gefahren dieser materiellen Welt zu entkommen. Doch solange unsere Versuche von der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht bewilligt werden, können sie uns niemals glücklich machen. Diejenigen, die glücklich zu sein versuchen, ohne bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht zu suchen, sind Mudhas oder Schocken. Hare Krishna. Namang duskritina mudha prapatyante naradama. Diejenigen, die die niedrigsten der Menschen sind, weigern sich Krishna-Bewusstsein anzunehmen, weil sie glauben, sie könnten sich ohne Krishnas Fürsorge beschützen. Das ist ihr Trugschluss. Die Entscheidung des Königs der Elefanten in solch einer gefährlichen Lage bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht zu suchen, war richtig. Also im Text geht es darum, dass man versucht, Zuflucht zu suchen bei trügerischen Dingen wie Autos und materiellen Annehmlichkeiten. Doch, dass uns diese im Augenblick der unabwendbaren Gefahren, die geschehen, nicht wirklich schützen können. Hare Krishna, hier kommen ja auch noch welche. Im Sanskrit, Prabhupada hat da einen Text zitiert, der ist in der Übersetzung. O höchster Herr Shrine Shingadev, aufgrund ihrer körperlichen Lebensauffassung können verkörperte Seelen, die du vernachlässigst und für die du nicht sorgst, nichts tun, um ihre Lage zu verbessern. Hare Krishna, here comes the Radhadesh contingent. Welcome, welcome. Hare Bol. Jai Krishna, Dinadayal, Anupma, Hare Bol. Have you brought Giridash along? Good, good. All das, was sie als, nochmal, o höchster Herr, Shrine Shingadev, aufgrund ihrer körperlichen Lebensauffassung können verkörperte Seelen, die du vernachlässigst und für die du nicht sorgst, nichts tun, um ihre Lage zu verbessern. All das, was sie als Heilmittel betrachten, mag zwar eine Zeit lang nutzbringend sein, ist jedoch mit Sicherheit nicht von Dauer. Und dann werden Beispiele gegeben, wie diese Dinge, die wir oder Personen, die wir an die wir uns wenden, um Schutz zu bekommen, wie die uns nicht beschützen können. Ein Vater und eine Mutter beispielsweise können ihr Kind nicht beschützen. Ein Arzt und auch Medizin können einem leidenden Patienten keine Linderung verschaffen und ein Boot auf dem Meer kann einem Ertrinkenden nicht retten. So, Hare Krishna, we have to now see how to do all this with the many devotees who don't speak German. Sadanandi, you will translate from German into English. Eine kleine Sekunde, wir müssen die Übersetzungsfrage klären. Sudevi is here. Oh ja, Sudevi. Hare Krishna. Sudevi, willst du dich vielleicht so hinsetzen, dass du mir den halben Rücken kehrst, sodass dein Schall so richtig laut und präzise die Ohren erreichen kann? Ja? Gut. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Govakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Eine der ganz wichtigen Lektionen, die ein Mensch lernen muss, um in seinem spirituellen Leben zu reifen, ist, dass er für sich die Frage klärt, wo, das heißt bei wem, er Zuflucht finden kann. Du kannst den spirituellen Fortschritt eines Menschen daran erkennen, wie sehr er tatsächlich Zuflucht gesucht hat und wie sehr er sich darauf versteht, Zuflucht in schwierigen Situationen zu suchen. Daran kannst du einen Menschen wirklich die Essenz eines Menschen sehen. Was tut der Mensch, wenn er plötzlich merkt, er kommt selber nicht mehr klar, die Dinge zu regeln, so wie es seinem Wunsch entspricht? Wo sucht er dann Hilfe? Sucht er Hilfe bei anderen? Sucht er Hilfe bei Versicherungen und bei Geld? Sucht er Hilfe bei Astrologie oder sucht er Hilfe bei Krishna? Dieser Begriff Sharanagati, Zuflucht suchen, ist ganz, ganz unmittelbar mit unserem spirituellen Leben und dem Fortschritt in unserem spirituellen Leben verbunden. Ich möchte heute in dieser Vorlesung ein paar, sagen wir mal, Möglichkeiten aufzeigen, wie ein Devotee Krishnas, ein geweihter Krishnas, Zuflucht suchen kann, wo er das tun kann in schwierigen Situationen und wie die Hilfe aussieht, die er dann bekommt. Ich möchte zunächst einmal anfangen beim heiligen Namen. Wenn wir Zuflucht suchen wollen bei Krishna, können wir Zuflucht suchen beim heiligen Namen. Im Harinam Chintamani, Bhaktivinod Thakurs, sagen wir mal, Guidebook für das Chanten von Hare Krishna, da sagt er, ein Devotee kannst du nicht messen an seiner Schönheit, du kannst ihn nicht messen an seinem Reichtum, du kannst ihn nicht messen an seiner Position und den Verantwortung, die er trägt. Ein Devotee lässt sich einzig und allein daran erkennen, wie sehr er Zuflucht gesucht hat beim Chanten der heiligen Namen und wie sehr er eine Anziehung zum Chanten hat. Ne? Kannst du also den Fortschritt eines Devotees sehen, daran sehen, wie sucht er Zuflucht beim Chanten der heiligen Namen? Kannst du es nicht sehen an der Position, dass er zum Beispiel ein Sannyasi ist oder sogar ein Guru ist? Das ist irrelevant, wenn es darum geht, den Fortschritt eines Menschen zu beschreiben. Das einzige Kriterium ist, was für eine Anhaftung hat er zum Chanten. Das sagt Bhaktivinoda Thakur. Das, glaube ich, das bringt uns ganz schön ins Nachdenken, dieser Satz. Ein anderer Ort, wo ein Devotee die Zuflucht sucht, ist bei den Lotusfüßen seines spirituellen Meisters. Man kann es nicht in Worte fassen, was für eine Ermächtigung im spirituellen Leben möglich ist, wenn ein Devotee sich entschließt, Zuflucht bei den Lotusfüßen von Sri Guru zu suchen. Ich möchte euch hierzu eine kleine Lehrgeschichte aus Orissa vortragen, die ich gestern las, während des Programmes, was wir gaben bei Agastya Muni. Tolle Geschichte. Es gab einmal einen Schüler, er hieß Govardhan, der in ganz jungen Jahren in den Ashram seines spirituellen Meisters Zuflucht fand. Er kam also in Gurukul-Alter, das heißt wo wir sagen würden, die Primaten, oder wie heißen die frisch Grundschule, ja. Der kam so im Grundschulalter in den Ashram von seinem Guru. Er hieß Govardhan, aber er wurde kurz Govara genannt. Also so ein bisschen kurz, das war sein Spitzname. So, er sah also nichts von der Welt, denn er lebte nur in diesem Ashram. Und eines Tages dachte er sich, jeden Tag gehe ich mit diesem Wassertopf und schöpfe Wasser von der Quelle im Dienste für Sri Guru. Aber ich bin in meinem Herzen noch nicht glücklich geworden. Ich bin sogar unglücklich, wenn ich ehrlich bin. Der Dienst hier im Ashram passt mir nicht. Und so nahm diese Erkenntnis, dass er unglücklich war, trotz seines spirituellen Lebens, mehr und mehr Besitz von ihm, bis er sich schließlich entschied, ich verlasse den Ashram und gehe in die große Stadt, wo das Leben angenehm ist und inspirierend, wo es viele Dinge zu betrachten gibt. Schöne Menschen, Ausbildungschancen und alles Mögliche. Aber Govara wusste nicht, wo die nächste große Stadt war, denn er lebt im Ashram und hat nur die Heiligen Schriften studiert. So dachte er bei sich, weil unser Ashram liegt an der Ganga und aus den Schriften habe ich gehört, dass am Ufer der Ganga Städte wie Kashi, das heutige Banaras, liegen. Ich werde einfach immer am Ufer des Ganges lang gehen, dann finde ich schon irgendwie eine Stadt. Dann ging also wie jeden Morgen los, anscheinend um Wasser zu holen, aber er hatte eine andere Entscheidung. Er wollte, wie wir so schön sagen, in unserer Bewegung blupen. Er wollte den Ashram verlassen. Er nahm also den Topf, ein wunderschöner Tonkrug eigentlich, und ging zur Quelle, stellte den Topf, damit sein Nachfolger den Tonkrug finden könnte, an der Quelle ab. Da war ihm klar, man würde nach ihm suchen und man würde als erstes zur Quelle gehen. und ging von der Quelle aus weiter zur Ganges runter, wollte er jedenfalls, er wollte weitergehen zur Ganges runter und dann irgendwie nach Varanasi finden, nach Kashi finden. Aber als er ging, hörte er plötzlich eine Stimme. Hey, du, geh nicht. Er guckte weit und breit, war niemand zu finden. Das war jetzt meine eigenen Schuldgefühle, die muss man beiseite schieben. Er ging also ein paar Schritte weiter und hörte dann plötzlich diese Stimme wie Shaka. Hey, du, warum willst du gehen? Du hast die Chance, deinem spirituellen Meister, einer großen Seele zu dienen. Warum willst du gehen?
Hallo? Wer redet da?
Also er konnte wirklich niemanden finden. Es beunruhigte ihn zutiefst. Das ist eine dieser schönen Geschichten in Indien. Bleibt weiter eingeschaltet. Jetzt wird's ein bisschen intensiv, Dhrangopal. Er ging also zurück und da merkte er, dass die Stimme von dem tonernen Wassertopf kam. Nektar. Der tonernde Wassertopf sprach dann weiter zu ihm. Du, genauso wie du war ich auch mal im Schlamm des materiellen Daseins. Dann kam ein Töpfer, nahm mich und formte mich, genauso wie du im Ashram geformt worden bist. Dann brannte er mich, genauso wie du auch abgehärtet wurdest in der Gemeinschaft von den Devotees im Ashram. Und dann schließlich dann war ich fertig und machte einen schönen Klang. Ting! Es war ein Tontopf, der machte einen anderen Klang als dieser Klang. Hare Krishna! Und dann wurde ich auf dem Markt feilgeboten und zu meinem ganz, ganz, ganz großen Glück wurde ich von einem Heiligen gekauft und deinem spirituellen Meister, meinem spirituellen Meister nebenbei auch. Ich diene ihm auch. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, ihm Service zu tun, darzubringen. Such Zuflucht bei seinen Lotusfüßen. Renn nicht weg. Das wollte ich nur sagen, sagte der Wassertopf und schwieg, wie es jeder ganz normale Wassertopf eigentlich tut. Govara war völlig überrascht. Er schöpfte Wasser mit dem Wasserkrug, ging in den Ashram und brachte den Wasserkrug zu seinem spirituellen Meister. Nun, dieser spirituelle Meister war ein Drishta. Drishta heißt, er kann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen, wahrnehmen. Govara wollte gerade ansetzen und sagen, du, ich habe da mal eine Frage. Können Wasserkrüge sprechen? Aber bevor er kam nicht weiter, als zu sagen, ich habe da mal eine Frage, da sagte sein Guru schon, ja, du, nicht der Wassertopf hat zu dir gesprochen. Ich habe zu dir gesprochen. Ich sah, dass du in einer schwachen Situation warst, in einer Herzenskrise. Na? Und so habe ich dann das arrangiert, dass ich dich erreichen konnte im Herzen. Geht es uns nicht manchmal so in Bezug zu unserem eigenen spirituellen Meister? Also Atma Vidya Prabhu und ich sind in der großen, haben das große Glück, Schüler von Prabhupada zu wissen und zu sein. Und wir wissen manchmal, merken wir, wie Prabhupada einfach plötzlich, wir gehen so durch unser Leben und plötzlich ist seine Stimme wieder da. Nicht? Und wir hören die, wir sind eingeschaltet auf den Schüler Prabhupada-Sender sozusagen. im 10. Kanto des Bhagavatams, finden wir die Gopis, die nach Krishna suchen und die dann sich an die, an alle möglichen Repräsentanten des Gurus wenden, also auch an die den Guru selbst in den Bäumen sehen und ihn die Bäume befragen. Und dort wird erläutert dann, dass der spirituelle Meister oder Krishna als Adi Guru zu uns sprechen kann, auch indem er durch verschiedene, sagen wir mal, Shiksha-Gurus uns belehrt und auch die große Natur, die Mutter Natur, die uns umgibt, ist ein solcher Shiksha-Guru, ein solcher unterweisender spiritueller Meister. Diejenigen von euch, die das Bhagavatam sorgfältig studieren, wissen, wie Krishna Dattatreya oder den Avadhuta Brahmana im 11. Kanto unterweist als 24 Gurus. Und ein Großteil dieser 24 Gurus sind Flüsse, Feuer, der Mond, also Naturphänomene. So kann also der spirituelle, und so sagt der Avadhuta, ich habe von 24 Gurus gelernt. Und da ist auch die Natur drin, die Natur als Shiksha-Guru, als großer Lehrmeister, die durch die Krishna wirkt und uns aufruft und intensiv werden. Die Sankirtan machen, kennen dieses Phänomen, dass manchmal treffen sie ganz unbedarfte Leute. Wirklich unbedarft ist ein höfliches Wort. Ich will jetzt mal ein etwas stichliges Wort sagen. Leute, die neben der Kappe sind. Das war Norddeutsch. Versteht man das in Süddeutschland? Leute, die Hare Krishna, die so ein bisschen durcheinander sind. Ne? Und die sagen einem etwas und du weißt einfach, Krishna spricht jetzt zu diesem Menschen. Ich weiß, einmal war ich auf Sankirtan drin und konnte nichts verteilen und Bhakti Bhushan Swami neben mir verteilte so wahnsinnig gut und ich wurde also immer unruhiger, immer hektischer, immer weniger verbunden mit Krishna, verteilte Bücher und plötzlich sagte mir einer, ein Mensch, den ich auf Sankirtan traf, du, warum gehst du jetzt nicht einfach mal an einen ruhigen Ort und liest in deinen eigenen Büchern, dass du mal wieder ein bisschen auf eine gewisse Ebene kommst? Du bist ja völlig durcheinander. Wie willst du denn so Bücher verteilen über heilige Dinge? Zuerst war mein Ego getroffen und ich wollte protestieren. Ich hätte protestiert, wenn mir das ein Devoti gesagt hätte. Ich bin überhaupt nicht durcheinander. Ich bin völlig verbunden mit Prabhupada und der Mission. Aber als mir das ein Mensch von der Straße sagte, da wusste ich, Krishna hat gerade zu mir durch diesen unbedarften Menschen, der danach sogar noch in Buchladen ging und sich irgendeinen komischen Thriller kaufte. Ne? Krishna wirkt also dadurch. So, es geht uns um das Thema Zuflucht suchen in entscheidenden Momenten, nicht wegzulaufen. Und hier sehen wir ein gutes Beispiel davon, wie wir Zuflucht suchen können bei Sri Guru, beim spirituellen Meister. Der spirituelle Meister ist immer bereit, uns aufzunehmen, wenn wir bei ihm Zuflucht suchen. Und so wie ein Mensch, sagen wir mal, den Entschluss trifft, Zuflucht bei seinem spirituellen Meister zu suchen, in dem Augenblick geht bei Krishna ein Signal los. Das Signal sagt Krishna, dieser Mensch ist richtig ernsthaft im spirituellen Leben voranzukommen. Das wird so gesagt. Zuflucht zu suchen beim spirituellen Meister, sagt Prabhupada, ist tantamount. Tantamount heißt so, entspricht, ist gleichbedeutend mit Zuflucht suchen bei der Spirituelle, bei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Weil die beiden eben miteinander verbunden sind. Nicht? Beziehungsweise Krishna durch den spirituellen Meister zu uns spricht und uns leitet und Inspiration gibt. Es geht uns um das Thema Zuflucht suchen in Situationen, die, wo wir plötzlich sehen, dass unsere eigenen Kräfte begrenzt sind. Ein anderer Ort, um Zuflucht zu suchen, ist Krishna in Form der Detis auf dem Altar. Es heißt, dass Krishna unendlich gütig ist, so dass er in Form der Altargestalt vor uns erscheint. Wie ihr merkt, ich benutze das Wort Altargestalt und nicht das Wort, was wir Anfangsübersetzer am Anfang geschaffen haben, Bildgestalt. Weil Bildgestalt, es klingt so wie, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Das ist sofort etwas, was in unserem Kulturkreis assoziiert wird. Und deswegen sage ich als Altargestalt. Also ich meine aber das Gleiche. Deity, nicht den Deity. Der Deity hat 5 Eigenschaften. Oder Krishna in Form des Detis hat 5 Eigenschaften, die sich besonders eignen, so dass ein Mensch bei ihm Zuflucht sucht. Die erste Eigenschaft des Detis ist es, dass er jeden annimmt, ganz gleich wie der zu ihm kommt. Vielleicht habt ihr das gemerkt, wenn ihr Darshan nimmt bei Krishna in Form des Detis. Man fühlt sich sofort angenommen und aufgenommen. Krishna fragt nicht, wie viele Bücher hast du gestern verteilt, um einen anzunehmen? Selbst wenn man mal gestern nur 35 Bücher verteilt hat oder 15 oder 5 oder 2,5, das eine wurde einem geklaut. Also nur 2 und eines wurde geklaut. Krishna nimmt einen an, man kann zu ihm beten und Krishna ist gütig zu einem. Ne? Man kann gerade in der Nacht eine schlechte Nacht gehabt haben, sagen wir es mal vornehm so. Und man kommt irgendwie, berappelt man sich und kommt vor den Altar. Und man fühlt, ich bin angenommen, so wie ich bin. Es gab in besonders Jagannath, Lord Jagannath ist unglaublich barmherzig. Es gab in Jagannath Puri einen Priester, der hieß Balaram und der war sehr gut in allem. Der hatte nur eine Anhaftung. Er verbrachte die Nächte ganz gerne mit Prostituierten. So eines Tages wachte er auf, es war morgens früh. Sein Körper war mal wieder voll mit Lippenstift und Augentusche von den Prostituierten und er dachte, mein Gott, ich komme zu spät. Das Rathayatra hat gerade angefangen. Und ohne eine Dusche zu nehmen und die Spuren seiner schändlichen Anhaftung von sich zur Dusche wegzuwaschen, ging der also zum Jagannath, zum Wagen in Puri und wollte den Wagen hochklettern, um dort Seva zu machen, Puja zu machen. Die Altäre, aber die anderen Priester sagten, Balaram, wie siehst du denn wieder aus? Man weiß ja genau, wo du dich letzte Nacht herumgetrieben hast. So kommst du uns nicht auf den Wagen. Und sie warfen ihn vom Wagen runter. Peng. Da lach Balaram. Er war nicht zornig und er wurde böse. Er war nicht zornig auf die Priester. Er konnte verstehen, dass seine Priesterbrüder ihm Friendly Fire gegeben hatten. Aber er war böse auf den Herrn, der versprochen hatte, jeden anzunehmen. No matter what. Und so ging er zum Wagen vom so ging er zum Strand, baute mit seinen eigenen Händen eine Nachbildung vom Rathayatra Wagen und machte seine Puja, seine Verehrungsrituale vor Lord Jagannath. Während er das machte, versuchten die starken Daityas den Wagen in Bewegung zu setzen in Puri, den eigentlichen Wagen. Aber er bewegte sich nicht einen Zentimeter vom Fleck. Den ganzen Tag war der Wagen wie verwurzelt. Die Leute wussten, sie wollten das Festival machen. paar Millionen Leuten hat sich eingefunden, um den Wagen durch die Grand Road zu ziehen, wie jedes Jahr. Schließlich in der Nacht erschien Lord Jagannath im Traum dem König und sagte, ich bewege mich nicht, weil Balaram ist da am Strand und er ist zornig. Er sagte, ich hätte mein Wort gebrochen, dass ich für die gefallenen Seelen immer da bin. Geh doch mit einer Abordnung zu Balaram und sag, er kann Puja machen auf dem Wagen, aber es wäre von meiner Sicht aus gesehen angemessen, wenn er vorher ein Bad im Ozean nimmt, um so ein bisschen und so weiter auch repräsentabel auszusehen. Und das geschah dann auch. Balaram wurde von einer Delegation, die vom König selber angeführt wurde, am Strand aufgesucht und ihm wurde gesagt, du kannst Puja machen, du kannst Seva machen, du kannst den Herrn verehren, aber besonders an diesem Tag, am Ratha Yatra Tag, aber nimm doch vorher ein Bad. Seit dieser Zeit, meine lieben Devotees, ich will euch das wirklich sagen, Jagannath nimmt jeden an. Wir waren dieses Jahr auf Einladung von Radhanath Maharaj beim Jagannath Wagenfestival in Puri und sogar ich als Westler durfte auf den Wagen klettern und Jagannath umarmen. Das könnten wir hier nicht. Ich könnte nicht, also Ram Gopal könnte nicht plötzlich jetzt auf dem Altar klettern und Radha Madan Mohan umarmen. Wir würden sagen, mein Jung, jetzt gehst du ein bisschen zu weit. Nicht? Zieh dir ein Dhoti an und dann Zweiteinweihung wäre auch gut, wenn du dich dafür qualifizierst und dann bist du in der Lage, dahin zu kommen. Also Bedingungen werden gemacht, aber Jagannath am Ratha Yatra Tag, nicht jeden Tag, nicht? Am Ratha Yatra Tag ist bedingungslos barmherzig. Bedingungslos barmherzig. Ist ja richtig voll hier, was ist los? Jagannath ist bedingungslos barmherzig und Balaram sah das eben wusste das und fastete eben, um den Herrn sozusagen zu bewegen, ihn doch zu empfangen und ihn doch willkommen zu heißen. So, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in unserem Bemühung, Zuflucht zu suchen. Dass wir bei Lord Jagannath oder dass wir bei den Deities Zuflucht suchen. Wenn ihr merkt in eurem spirituellen Leben, dass ihr Zuflucht braucht, und das ist wahrscheinlich so wie man ein bisschen intelligent überlegt, dann sollte man sofort, ohne zu zögern, Zuflucht suchen bei den Deities. Wir sollten zum nächsten Deity gehen, wir sollten uns hinsetzen und wir sollten aufrichtig bitten um die Unterstützung Krishnas in unserem Leben. Und Krishna wird uns diese Unterstützung unter Garantie nicht verwehren. Denn als Deity ist er, als Altargestalt, ist er in dieser Welt gegenwärtig, um die Devotis bedingungslos anzunehmen und um den Devotis seine Barmherzigkeit zu bringen. Solabhya heißt diese Qualität, nicht? Also es ist sehr, sehr leicht und einfach, kann man sich an ihn wenden. Krishna in der spirituellen Welt, in Goloka Vrindavan, er macht in sein eigenes Tun, seine eigenen Lilas vertieft sein und vielleicht nicht immer Zeit haben für jeden Einzelnen für uns. Aber als Deity, als Bildgestalt und auch als heiliger Name ist Krishna immer voll und ganz gegenwärtig und steht zu seinem Wort, sich um die bedingten Seelen zu kümmern und sich ihre anzunehmen. Krishna steht zu diesem Wort. Nun, um Zuflucht zu suchen bei Krishna und letztendlich Zuflucht zu finden bei Krishna, ist eine wichtige Qualität nötig. Wenn du wirklich Zuflucht suchen möchtest bei Guru oder beim Heiligen Namen und bei Krishna, ist eine wichtige Qualifikation nötig, die du entwickeln musst. Wenn du Zuflucht suchst, sollte das vom ganzen Herzen geschehen. Du solltest völlig präsent dabei sein. Im achten Kanto, wo also diese Notlage von Gajendra dargestellt wird, wird auch beschrieben, wie er Zuflucht suchte bei Krishna. Sri Shukadev Goswami fuhr fort. Evam yavasito buddhya samadaya manohridi jajapa paramang japyang pragjanman yanushikshitam. Darauf versenkte Gajendra sein Geist mit vollkommener Intelligenz in sein Herz und chantete ein Mantra an den er sich jetzt durch Krishnas Gnade erinnern können. Das Sanskrit heißt hier Samadaya, mit der Konzentration des Geistes versenkte er sich durch Intelligenz in seinem Herzen, im Bewusstsein. Der war also total konzentriert. Kennt ihr das, wenn ihr etwas tut mit voller Konzentration und Aufmerksamkeit, dann geht man in sich und sagt so, Moment, ich muss mich sammeln. Und dann hat man den Punkt gefunden im Herzen und dann kann man loslegen. Kennt ihr das? Vor einer Vorlesung zum Beispiel beten wir und sammeln uns. Wir konzentrieren uns auf Srila Prabhupada und sammeln uns, um dann verbunden zu sein. Oder, ich weiß nicht, ob ihr mal Schwertkampf gemacht habt, bevor du mit dem Schwert in die Arena trittst, musst du dich sammeln, weil du musst deine Intelligenz mit den Bewegungen, die du mit dem Schwert ausführst, zusammenbringen und deine Intuition zusammenbringen. Oder man sammelt sich wenn man einen neuen Weg im Leben finden will. Man sagt, Moment jetzt mal, ich muss jetzt ganz kurz mal in mich gehen und mich sammeln. So, wenn man Zuflucht sucht bei Krishna, ist es sehr wichtig, dass man gesammelt ist und dass man mit Begierde, sagen wir mal, ausgestattet ist. Ich möchte euch hierzu eine kleine Geschichte zum Ende erzählen und dann möchte ich Fragen annehmen und dass wir ein bisschen diese Themen diskutieren. Es gab, Krishna war in Dwaraka, er hatte sich in 16.108 Form erweitert, weil er 16.108 Königen hatte, mit denen er jeweils in 16.108 Palästen war. So in einem dieser Paläste, da handelt unsere Geschichte von, saß er mit Rukmini und spielte das Spiel, das königliche Spiel, das Schachspiel. Wer von euch kann Schach? Ich glaube Atma Vidya Prabhu, oder? Nee? Ich auch nicht. Govinda kann Schach? Warum Atma, du? Advaita Gaurahari, auch die ganze russische Liga. Klasse. Mandali Batra, du wahrscheinlich auch, oder? Sieht man dir an. Ja. Krishna war sehr gut im Schachspielen, wie ihr euch vorstellen könnt. Er weiß ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist also absolut gut für Schachspielen. Aber plötzlich merkte Rukmini, dass Krishna völlig unkonzentriert war beim Schachspiel. Dann gewann sie Züge, was nie geschehen war. Schließlich sagte sie zu Krishna, O Govinda, du bist nicht beim Spiel. An was denkst du gerade? Ach, nichts, sagte Krishna, nichts. Aber Rukmini gab nicht nach. Ein bisschen später sagte sie, Krishna, was bewegt dich so, dass du dich nicht konzentrieren kannst? Krishna antwortete, ach, eine meiner Devotees ist in großer Not, in allergrößter Not. Oh, sagte Rukmini, wer ist es? Es ist Draupadi. Sie wird gerade in einer öffentlichen Versammlung der Kauravas in Anwesenheit ihrer Ehemänner, die machtlos sind und nichts dagegen tun können, ausgezogen. Versteht ihr dieses Wort? Ausgezogen. Ihre Kleidung wird von ihr genommen. Oh, das ist ja entsetzlich, sagte Rukmini. Ja. Geh schnell hin, sagt Daruka, deinem Wagenlenker Bescheid, er soll mit die Pferde anspannen. Und der Krishna sagt, ich werde nicht mehr rechtzeitig ankommen, es ist zu spät. Von Dwaraka nach Hastinapur ist es zu weit, die Entfernung kann, ich komme zu spät. Tja, sagte Rukmini, kein Problem für dich, ruf Garuda, den gefiederten Träger. Dein Träger, der kann dich in Sekundenschnelle nach Hastinapur bringen. Krishna sagte mit traurigem Gesichtsausdruck, ich käme zu spät an. Es reicht nicht mehr. Ja, sagte Rukmini jetzt und erinnerte sich an die göttlichen Attribute ihres göttlichen Ehemanns. Es ist doch kein Problem für dich. Du bist doch als Überseele im Herzen eines jeden gegenwärtig. Dann geh halt so dahin. Ich käme zu spät an, sagte Krishna. Rukmini wusste, irgendetwas ist hier noch nicht von Krishna ausgedrückt. Irgendetwas würde sich manifestieren. Denn Krishna, für Krishna ist alles möglich. Es ist kein Problem, rechtzeitig anzukommen. Absolut nicht. Plötzlich sah sie, wie sich die Züge Krishnas verklärten. Krishna wurde froh und bereitete sich auf, also stand auf und bereitete sich vor zu gehen. Ja, jetzt gehst du, sagt Rukmini. Ja. Die Straße, die mich dahin bringt, die Schnellstraße, ist fertig. Draupadi weint nach mir. Ich werde auf der Straße ihrer Tränen schnell zu ihr kommen. Hare Krishna. Wunderschön, ne? Wunderschön. Sie hat die Straße angelegt. Die Straße ist fertig. Jetzt kann ich kommen. So, wenn du Zuflucht suchen willst bei Krishna, muss das mit einer Art von Begierde geschehen. Es kann nicht halbherzig geschehen. Es muss von ganzem Herzen geschehen, wie wir auch hier im Sanskrit lesen, nicht? Das ist Riddhi. Manoriddhi. Der Geist muss im Herzen sein. Also wir würden sagen, von ganzem Herzen. Du musst präsent sein. Du musst dabei sein, die muss klar sein. Krishna ist meine einzige Zuflucht. Wie Gajendra das hier vormacht. Er sagt, meine Freunde können mich jetzt nicht retten. Meine Verwandten können mich nicht aus dieser Gefahr retten. Ganz zu schweigen von meinen eigenen Frauen. Auch sie können nichts tun. Es gibt niemanden außer Krishna. Und in dem Augenblick, wo du da angekommen bist, wo du so Zuflucht suchst, ist die Schnellstraße gebaut für Krishna. In der Situation kommt Krishna sofort kommt zur Hilfe. Sehr oft hat Srila Prabhupada in seinen Vorlesungen betont, dass es nur einen einzigen Preis gibt, um Krishna zu erlangen. Er hat gesagt, kein anderer, einen einzigen Preis. Und das ist Lolyam oder die Begierde. Nicht? Die Begierde, die Eagerness, so drückte er das aus. Eagerness, das Wort Eagerness übersetzt in Deutsch. Begierde eigentlich, nicht? Eagerness. I'm very eager, wenn man sagt, I'm very eager to come and visit you. Ich bin sehr, ja, begierig. Ja. Naja, Es ist nicht immer einfach, so gute Übersetzungen zu machen. Ich bin sehr darauf aus. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das ist so in dem Wort Eagerness drin. Ja, es ist also keine passive, keine abgelenkte Zufluchtnahme, sondern du fixierst dich total und du suchst dann Zuflucht. Und in dem Augenblick geschehen Wunder. In dem Augenblick gehen Grenzen auf, öffnen sich verschlossene Toren in unserem Leben. In dem Augenblick kommt Hilfe von ungeahnten Quellen, von ungeahnten Adressen sozusagen. In dem Augenblick, wo du begierig wirst, scheint plötzlich das ganze Universum in Galopp herbeizueilen, ausgeschickt von Krishna, hilft ihm da. Nicht? Krishna schickt also Hilfe durch alles hindurch. Maya, die uns bisher immer wieder Schwierigkeiten gemacht hat und uns immer wieder in einen Zaun aus Stahl eingesperrt hat, nicht? Unsere eigene Bedingtheit, öffnet plötzlich das Tor und sagt, hier geht's raus, so machst du es am besten. Nicht? Es gehen unglaubliche Dinge auf in dem Augenblick, wo wir Zuflucht suchen. In dem Augenblick platzt dieser entsetzliche Knoten, den wir alle im Herzen haben. Diesen Knoten der falschen Identifizierung der Seele mit dem zeitweiligen Körper und mit dieser Rolle, ein spiritueller Rebell zu sein, ein Rebell gegen Krishna. Nicht? Dieser Knoten platzt plötzlich und wir werden eine ergebene Seele. Und wir werden sehr, sehr glücklich sein, aufgehoben von Krishna. Weil Krishna sagt, jetzt komme ich, jetzt ist die Straße für mich gebaut, jetzt komme ich. Ne? Die Straße dieser Begierde, die Straße dieser Sache. Gut, ich möchte jetzt die Vorlesung zusammenfassen und dann sehen, ob Fragen sind. Es ging uns in dieser Vorlesung um Gajendra, der Zuflucht sucht in einer lebensbedrohenden Krise. Prabhupada sagt, diese Krise ist immer da, auch wenn wir uns, solange wir im materiellen Leben sind, auch wenn wir uns einbilden, wir sind in Sicherheit. Er gab das Beispiel von amerikanischen Autos und amerikanischer Hybris. Das ist diese komische Vorstellung, sie sind der King of the World. Das ist der Tod kann in jedem Augenblick kommen, sagte Prabhupada. Deswegen sucht ein intelligenter Mensch sofort Zuflucht. Und wir haben über den heiligen Namen gesprochen. Wir haben Zuflucht beim spirituellen Meister gesprochen. Wir haben dann Zuflucht bei Krishna gesprochen. Und wir haben über den Preis gesprochen. Oder die Art, wie das geschehen soll. Mit großer Konzentration. Wenn ihr das nachlesen möchtet, diesen ist fast ein Yoga-Schloka, wie der also durch die Intelligenz den Geist nimmt und den Geist ins Herz bringt und dann anfängt zu beten. Das ist ja eine tolle Beschreibung von dem einfachen Ausdruck, er sammelte sich. Das war im 8. Kanto. Krishna, Krishna, 3. Kapitel, Text 1. Da ist übrigens auch eine ganz, ganz fantastische Erläuterung. Die endet mit dem Satz, deshalb sollten wir unter keinen Umständen vergessen, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Das wird uns in der größten Gefahr helfen, wie wir im Leben Gajendras sehen. Hare Krishna. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen? Da ist Vishaka, Gaura Hari, Vrindavaneshwari. Okay. Vishaka?
Ist das so einfach, zu bei Krishna zu suchen, wenn wir so sehen, irgendwie, Gajendra hat echt so lange gebraucht, bis er so sein Herz öffnen könnte. Und bei Draupadi hat das auch so
ein bisschen gedauert, ja. Ja. Vishaka stellt eine sehr wichtige Frage. Ist es so einfach, Zuflucht bei Krishna zu suchen? Gajendra hat also wirklich erst dann Zuflucht gesucht, als es beim besten Willen nicht anders ging. Und auch Draupadi hat zuerst sich hat gezögert, das zu tun. Wie ist es dann bei uns? Also ich bin der Überzeugung, dass diese letztendliche volle Zufluchtnahme tatsächlich dann kommt, wenn ein Devoti reif ist und wirklich sieht, er hat keine Möglichkeit. Ich bin zu der privaten Erkenntnis gekommen, dass mein ganzes Leben und die ganzen Dinge, die nicht gut, also nicht so laufen, wo ich sagen wir mal geschmirgelt werde oder von Krishna so rangenommen werde, diesen einen Zweck haben, mich zu diesem Punkt zu bringen, der Sharanagati-Suche, der völligen Zufluchtsnahme. So sehe ich das. Krishna wirft zuerst, wir bewegen uns halt tatsächlich, wenn's ein bisschen schwierig wird, nicht? Die meisten Seelen von uns. Ich war jetzt vor ein paar Wochen noch in Vrindavan und da sah ich das. Da waren so Wasserbüffel, die hatten sich in eine Wasserstelle niedergelegt. Und jetzt kam der Farmer und wollte sie überzeugen, dass sie jetzt weitergehen mussten. Aber die Wasser, weil es noch andere Dinge zu tun gab, als den ganzen Tag sich da zu suhlen in dem Wasserloch. Nicht? Aber die Wasserbüffel wollten natürlich nicht gehen. Und da hat der Farmer zuerst Erdklumpen genommen, kleine, und geworfen. Da hat er gesprochen, eine Motivationsrede gegeben. Nicht? Und so, aber es hat auch noch nicht gezündet. Dann hat er mit Stöcken geworfen, dann hat er kleine Kieselsteine genommen und zum Schluss hat er so halbe Ziegelsteine genommen, wie Shaka. Das auf die Wasserwürfel geworfen mit dieser dicken Haut. Und dann haben die protestvoll gegrunzt, nicht? Und dann sind die losgegangen und aus dem Wasserloch gegangen. Und so geht es bei uns auch. Wir liegen alle in unserem kleinen mentalen Wasserloch. Und um uns da in Bewegung zu bringen, wirft Krishna zuerst so kleine Erdklumpen auf uns. Und wir irgendwas ist da, aber schon okay, ich mach so weiter. Und dann wird's so, und schließlich kommen die Ziegelsteine wie Shaka. Eine Krankheit, die wir nicht abwenden können. Beziehungskrisen ist so ein Ziegelstein, der fängt. Und dann merken wir, huch, jetzt muss ich mal los hier. Und dann setzen wir uns mühsam in Bewegung. Das ist der meiste Weg. Wenn du jetzt nicht warten willst, bis die Ziegelsteine fliegen, wie Shaka, dann möchte ich dir einen Tipp geben, den ich mit großer, den Bhaktisiddhanta, der kommt vom Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, und der hat mir sehr geholfen in meinem spirituellen Leben. Also, wenn du mich erinnern kann. Bhaktis, Zuflucht suchen ist ja eine Frage der Anziehung. Ich meine, wenn ich mich angezogen fühle zu Krishna und Vertrauen zu Krishna habe, ist es für mich wesentlich leichter, als wenn ich keine Beziehung zu Krishna habe. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stellt eine Frage: Wer fühlt sich von Krishna angezogen und wer nicht? Gute Frage, ne? Und dann sagte, dass eigentlich ist Krishna anziehend auf jeden. Er ist so wie Magnet, der Eisenspäne anzieht. Mit Ausnahme von der Eisenspäne, die verrostet ist, durch Rost bedeckt ist. So, er sagt, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, die meisten Lebewesen sind leider verrostet oder mit Rost bedeckt. Und somit fühlen sie nicht die Anziehung zu Krishna. Deswegen muss man den Rost entfernen, und dazu hat man die regulierenden Prinzipien des spirituellen Lebens. Mit regulierenden Prinzipien ist hier nicht gemeint die vier regulierenden Prinzipien, das ist selbstverständlich. Aber es geht um andere Dinge, wie zum Beispiel in der Gemeinschaft mit Devotees chanten. Ihr alle wisst das. wenn wir hier in Goloka Dham unser Chanten haben, nicht, dann und unsere Chantabende und über Krishna sprechen und Krishna-Buch vorlesen oder so weiter, dann ist man angezogen zu Krishna. Das spürt man im Herzen. Der Rost geht weg. Also ich würde dir empfehlen, denk ein bisschen, wie du den Rost wegkriegst, ne? Damit du angezogen bist zu Krishna, so dass du aus Anziehung Zuflucht suchen kannst bei Krishna und nicht, weil die Ziegelsteine so heftig in dein Leben prasseln, dass du ich verstehe, dass du so lange warten musst, ne? Das ist intelligenter. Danke für deine gute Frage. Dann hatten wir Gaurahari.
Yes, I was wondering if the fact of taking shelter, it looks is specially mentioned in great difficulties, and that such big difficulties, then we take shelter. How can we take shelter in everyday life, even when there is no special difficulties?
Ja, Gaurahari sagt, es scheint, in großen Schwierigkeiten sucht der Mensch Zuflucht. Ja, aber wie können wir das täglich machen? Ja, es gibt in Deutsch dieses Sprichwort, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Die Deutschen haben viele Schützengräben ziehen müssen. Und wenn dann die Bomben kommen, oh mein Gott, dann setzen die sich schon hin und beten dann, lieber Gott im Himmel, oder wie das ging. Und versuchen ein bisschen Zuflucht zu suchen. Aber als die Devotees, wie können wir das immer, also wir wollen ja nicht so lange warten, bis wir im Schützengraben sind. Ne? Wie können wir, das habe ich versucht in der Antwort zu Vishaka zu sagen. Du musst an deiner Anziehung wirken, dass du den Rost wegbringst vom Herzen. You have to take the material contaminations from your consciousness by diligent spiritual practice, durch sorgsame, achtungsvolle spirituelle Praxis. So kriegst du den Rost weg und dann bist du angezogen. Also dann suchst du Zuflucht, wie die Eisenspäne Zuflucht beim Magnet suchen. Das ist ganz natürlich. Sind sie schon da. Prabhupada hat einmal sehr, sehr schön gesagt, das fand ich sehr schön. Es ist eigentlich ganz einfach, Krishna bewusst zu werden. Was denkt ihr? Ist ganz einfach? Das liegt nicht in unserem Erfahrungskreis. Doch, sagte Prabhupada, ist sehr einfach, Krishna bewusst zu werden. Was so schwierig ist, ist die Entschlossenheit aufzubringen. Da ist die Schwierigkeit, die Entschlossenheit, Determination. Und sagte Prabhupada, dafür haben wir die regulierenden Prinzipien. Nicht? Wenn du alles Mögliche isst und alles Mögliche zu dir nimmst und dich deinen Sinn freien Lauf lässt, ne, und dann bist halt nicht an, dann bist du zu zerstreut, dann kommt der Gedanke an Gott einfach nicht auf. Das ist eine andere Energie, eine materielle Energie, die dich dann bedeckt und zieht. Oder wenn du sehr nachlässig in deinem spirituellen Leben bist und deiner spirituellen Praxis, dann bist du einfach nicht so angezogen. Kennt ihr das, wenn man mal aufhört zu lesen? Also brauche ich jetzt keine Ja zu sagen, ich weiß das von mir. Es ist manchmal so, dass ich bei mir ist es so, ich habe manchmal so wahnsinnig viel zu tun und dann komme ich in diese Leidenschaft rein und dann lese ich manchmal nicht. Also manchmal sogar für eine Woche nicht. Also das ist richtig schlimm dann, nicht? Und wenn man dann wieder anfängt zu lesen in Prabhupads Büchern, ist das wahnsinnig schwer. Mensch, was wurde jetzt gerade gesagt? Was ist jetzt hier die Aussage von diesem? Oh mein Gott, jetzt lese ich das schon zum zweiten Mal. Ich kriege ja gar nichts mit. Was ist los mit mir? Nicht? Man hat dann dieses, es ist einfach was, ist, man ist einfach bedeckt worden von der materiellen Energie mehr und man hat einfach jetzt nicht mehr so einen Zugang dazu. Das ist die Erfahrung, die man oft machen kann. Deswegen bring den Rost vom Herzen, Gaurahari. Die Anti-Rust-Campaign. Sivoplay. Ja, wir hatten jetzt einen letzten Fragenden noch. Wer war das? Vrindavaneshwari. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, Adishesh, du hast eine noch?
Ja, wie ist das, wenn ein Devote jetzt zu Krishna betet, aber die damit verbundenen Wünsche jetzt nicht erfüllt werden? Krishna ist ja nicht verpflichtet, jetzt alle unsere Gebete irgendwie zu erfüllen. Wie soll ein Devote damit umgehen?
Wenn ein die Frage ist, ich wiederhole sie für die Nachwelt, wenn ein Devotee um etwas zu Krishna betet und seine Wünsche unerfüllt bleiben, wie soll er damit umgehen? Krishna ist ja nicht verpflichtet. Sehr oft ist es schädlich, um was wir bitten. Und auf lange Sicht gesehen, auf eine bestimmte Perspektive gesehen, ist es schlecht für uns. Und aus göttlicher Sicht ist es besser, die werden nicht erfüllt. Deswegen heißt es, wenn Krishna erfüllt die Wünsche seines Devotees nicht, die ihn verstricken. Ich habe jetzt, ich besuche meine Eltern zu Weihnachten und ich gebe dann immer eine Vorlesung Weihnachten und ich muss die ein bisschen christlich dienen. Und ich habe jetzt eine Geschichte gefunden, die ich euch erzählen war. Es kam einmal ein Heiliger zu einem Kreuz. Das war im Feld aufgebaut. Und er stand so vor Jesus und sagte, Jesus, ich würde zu gerne mal einen Tag am Kreuz hängen und einfach mal so erleben, wie du das empfindest, dein Leben, wenn Leute zu dir kommen und beten. Ja, sagt Jesus, also, ich würde auch gerne, ich könnte gerne mir vorstellen, deine Rolle zu nehmen, aber du müsstest, wenn du am Kreuz bist, schweigen, was immer geschieht. Du darfst kein Wort sagen. Und ich bezweifle, dass dir das gelingt. So sagte der Heilige, das kann ich machen. Ich habe ja manchmal Schweigegelübde und so. Das kriege ich hin. Ich plapper nicht los. Okay, sagte Jesus. Der Heilige hing am Kreuz und Jesus war in die Rolle des Heiligen gegangen und ging ins Dorf. Es war nicht schwierig für den Heiligen, weil es war so eine Fußstütze war da. Da stand der drauf. Der hing also nicht mit an den Wunden. Das hatte Jesus so arrangiert aus Höflichkeitsgründen. So, der Erste, der vorbeikam, war ein reicher Kaufmann. Er betete zu Jesus, Herr, mach, dass mein Geschäft läuft. Ich habe eine Rieseninvestition zu tätigen. Er hatte so einen Goldsack dabei und verneigte sich und ging dann weiter, vergaß aber den Goldsack. Also das, wie sagt man, Goldsack ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Goldsäckchen vielleicht, nicht? War ja nicht so ein Riesending. Als Nächstes kam ein Armer vorbei und der Arme betete, also lieber Jesus, ich weiß nicht, wie ich meine Familie durchbringen soll. Ich habe einfach kein Geld mehr, um sie durchzubringen, brachte seine Ehrerbietung. Und als er hochkam, sah er das Goldsäckchen. Hatte er vorher nicht gesehen, machte das auf und sagte, mein Gott, das funktioniert mit den Gebeten. Nahm das Goldsäckchen und ging jetzt los, um nach Hause zu gehen und seinem kleinen Kind Milch zu kaufen und ein Leibchen, ein wärmendes Leibchen. Im nächsten Augenblick kam ein Seemann vorbei und er sagte, Jesus, also das gestern mit der Prostituierten, das ging also wahnsinnig schief. Ich musste schnell aus dem Hafen hier gehen. Bitte, bitte mach, dass ich hier sicher von diesem verschlafenen Seenest wegkomme. So, er betete ganz herzergreifend zu Jesus, ihn zu beschützen vor den Auswirkungen seiner sinnvollen Tätigkeiten. In dem Augenblick kam der Kaufmann zurück mit 3 Schutzleuten, ich sag mal Polizisten, und sagte, da ist er, haltet ihn, der Segler, der hat mein Goldsäckchen gestohlen, der Seemann hat mein Goldsäckchen gestohlen. Und die Polizisten sprangen auf diesen Seemann, der schon so ruppig und rau aussah, dass man ihm das zutrauen konnte, schlugen ihn auf das Genick und hinters Ohr, nicht, und warfen ihn auf den Boden, nahm Handschellen. Also da konnte der Heilige nicht mehr still bleiben. Und er sagte als Jesus, nein, nein! Er brach sein Schweigegelübde. Der Seemann ist ein bisschen ungezogen, aber der hat kein Goldsäckchen gestohlen. Niemand hat hier Geldsäckchen gestohlen. Der Kaufmann hat das vergessen hier. Und das hat dann so ein Armer mitgenommen, hat so ein Streifenhemd an, geht zu dem, der hat gedacht, ich hätte es ihm gegeben, habe ich nicht, das ist vom Kaufmann, und geh jetzt, da ist gar kein Anlass zur Gewalt, alles ist schön, und wir können gute Weihnachten feiern, jeder für sich, nicht? Der Kaufmann sagte, danke Jesus für den Tipp. Die Schutzleute waren, also jetzt hat der Herrgott das hier gelöst, diese kriminelle Sache. Und der Segler war auch, und schlich sich davon. Der Arme wurde mit Respekt gebeten. Also es war nicht Jesus, der das Goldsäckchen gegeben hatte. Jesus selber hat gesagt, es wäre, der Kaufmann hätte es einfach vergessen, versuselt, zu Deutsch gesagt. Dem Heiligen am Kreuz wurde die Nachricht gegeben. Also er sagte dann auch nichts, er schwieg ab David. Und er war wahnsinnig zufrieden. Gut, er hatte das Schweigegelübde nicht eingehalten, was Jesus ihm abgefordert hatte. Aber er hatte dafür gesorgt, dass alles in rechter Weise vor sich ging. Am Abend kam Jesus und sagte, du hast dich nicht an dein Versprechen gehalten. Ich habe dir doch gesagt, du sollst schweigen. Was immer geschieht, du musst schweigen. Ja, sagte er, aber der Heilige wollte ihm das erklären. Es wäre Unrecht hier gewesen, zu schweigen. Nein, es wäre Recht gewesen. Dieser sinnvolle Kaufmann, der mit dem Geld, der das Geld jetzt hat und ein Riesengeschäft macht, wo er so viele Leute ausbeutet, das war mein Plan, dass er das verliert. Der Arme, dieser gute Arme, dieser hochreligiöse Arme, für den hatte ich das vorbereitet. Und der Seemann, für den wäre es ganz gut, er hätte mal eine kleine Tracht Prügel gekriegt. Am nächsten Tag hätten sie rausgefunden, dass er das Gold nicht gestohlen hatte, nicht, und so weiter. Es war alles arrangiert. Du Narr, jetzt geh bloß runter vom Kreuz und lass mich hier mal wieder meinen Service machen. Und ging zurück. So, ich finde, das ist eine christliche Geschichte. Halleluja, jetzt kommt ja Weihnachten. Nicht? Aber sie bringt einen guten Punkt da, dass aus göttlicher Sicht die Sache anders aussieht als aus unserer Sicht. So, wenn Krishna manchmal nicht die Wünsche eines Devotis erfüllt, sogleich, hat er da eine andere Logik, einen anderen Sinn drin, und wir sollten nicht unser Vertrauen verlieren. Gut, hier wollen wir den Ende. Murali, ich sehe, du hast auch noch eine Frage, aber Zeit ist auch da. Es ist 20 nach 9 und die Sankirtan Devotees, die sind schon wie, ich möchte sagen, im Namen des Goloka Dham Projekts, wir sind total glücklich, dass ihr gekommen seid, Paramatma und alle Sankirtan Devotees, Marius und Govinda Prabhu und Aserbaidschan oder und auch, ich glaube, dich kenne ich, glaube ich, auch. Govinda ist dein Name, glaube ich. Wie dieser Govinda. Ne? Wir sind total glücklich, dass ihr gekommen seid. Auch Advaita Gaurahari, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Bitte sucht ganz sogar Zuflucht bei Radha Madan Mohan. Ist natürlich jetzt unser Wunsch, dass ihr den Marathon gewinnt, weil ihr gekommen seid, seid ihr automatisch unsere Favoriten. Nicht? Und so sucht voll und ganz Zuflucht. Bitte. Und es ist sehr schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Bitte kommt nicht nur Buch aufladen. Immer wenn ihr kommt, auf alle Fälle Zuflucht suchen bei Radha Madan Mohan. Selbst wenn wenig Zeit ist, da ist genug Zeit dafür da. Und wir wünschen euch alles Gute für euren beispielhaften Service. Wir sind total begeistert. Und so viele andere Devotees sind gekommen heute, auch die Radha-Desh-Devotees. Sucht Zuflucht bei Radha Madan Mohan. Ganz wichtig. Und alle. Und die anderen Devotees auch. Ich kenne euch alle gar nicht namentlich, aber vom Aussehen. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Prema Nandi Haribol.